NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juli 1977. Der Todestag des Schriftstellers Wladimir Nabokov.
Lolita, light of my life. Fire of my loins, my sin, my soul.
Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele.
Der Beginn eines Romans, sein Titel Lolita, gelesen vom Autor selbst, Wladimir Nabokov. Eine Liebeserklärung, intensiv und schön und eine Provokation, denn hier schwärmt ein 40-jähriger Mann von einem 12-jährigen Mädchen.
Lolita.
Lolita. Die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne.
Lolita.
Der Roman, 1955 veröffentlicht, geriet zum Skandal. Ein Teil der Kritiker und Leser war empört und abgestoßen. Andere aber erkannten in ihm schon damals, was man heute ohne Abstriche bewundert, ein nahezu vollkommenes Stück Literatur.
Als er erschien, wurde ja immer wieder gerungen, damit ist er pornografisch oder nicht.
So Susanne Rohr, Professorin für Amerikanistik an der Universität Hamburg.
Das ist eine absurde Debatte, denn wenn man sich diesen Roman anguckt, dann ist er alles Mögliche, aber pornografisch sicher nicht. Denn worum es wirklich geht, um den fortgesetzten sexuellen Missbrauch und die Vergewaltigung eines 12-jährigen Mädchens, das entführt wird von einem über 40-jährigen Mann. Es geht um Kindesmissbrauch.
Doch wie auch immer, der Roman Lolita machte Wladimir Nabokov berühmt und brachte ihm so viel Geld ein, dass er bis zu seinem Tod am 2. Juli 1977, heute vor 40 Jahren, wieder ein Leben führen konnte, wie er es in seiner Kindheit gewohnt war, sorglos und reich. Wladimir Wladimirowitsch Nabokov wurde 1899 in Sankt Petersburg geboren. Seine Familie gehörte zum quasi aristokratischen liberalen Großbürgertum, sehr gebildet, künstlerisch interessiert, weltoffen.
Man lebte auf großem Fuß. Man hatte ein Haus in Petersburg, aber auch eine Sommerresidenz. Es gab diverse Nannies, die in unterschiedlichen Sprachen mit ihm gesprochen haben. Also er konnte de facto früher Englisch lesen und schreiben, als er Russisch lesen und schreiben konnte.
Doch dann der Sturz aus dem Paradies. Die russische Revolution machte die Nabokovs im April 1919 zu Flüchtlingen. Sie waren plötzlich nicht nur heimatlos, sondern mit einem Schlag auch bettelarm. Dennoch betonte Wladimir Nabokov später immer wieder,
es sei nicht so sehr der Verlust des Reichtums gewesen, und der war signifikant, also die waren sehr wohlhabend vorher, sondern es sei der Verlust der Kultur und der Sprache gewesen, die ihn am meisten getroffen und beschäftigt haben.
Deshalb landete die Familie, nach mehreren Zwischenstationen, zwar erst im englischen Cambridge, wo Wladimir russische und französische Literatur studierte, sie zog dann aber weiter nach Berlin.
Es war ein Ort, in dem einfach sehr viele russische Immigranten lebten zu der Zeit, mit einer sehr aktiven kulturellen Szene, in die sich die Nabokovs natürlich eingliedern konnten.
Wladimir Nabokov, jetzt Anfang 20, hatte zwar schon vorher geschrieben, unter anderem wenig erfolgreiche Gedichte, aber nun begann er entschieden mit der literarischen Produktion von Kurzgeschichten und sehr wohlwollend aufgenommenen Romanen, allerdings alles auf Russisch.
Er galt damals schon als großes Talent, aber es war eben eine so exklusive Leserschaft, dass er damit einfach noch keine Breitenwirkung erzielt hat.
Davon leben konnte er erst recht nicht. Der junge Mann mit den glatten blonden Haaren über einer hohen Stirn, hochgewachsen, elegant und sportlich schlank, wohnte in ärmlichen Quartieren, zog immer wieder um, verabscheute die Deutschen, auch das deutsche kulturelle Leben in Berlin und schlug sich ansonsten mit Privatunterricht durch. Boxen, Tennis, Englisch, Russisch.
Wenn ich auf all jene Jahre des Exils zurückschaue, sehe ich mich und tausende anderer Russen ein seltsames, aber keineswegs unangenehmes Leben in materieller Armut und intellektuellem Luxus führen. Ein Leben unter völlig belanglosen Fremden, geisterhaften Deutschen und Franzosen, in deren mehr oder minder unwirklichen Städten wir, die Emigranten, zufällig unsere Domizile genommen hatten.
Als die Nabokovs 1937 Berlin verließen, ziemlich spät, gemessen am zunehmenden Terror der Nazis, hatte Wladimir in den 16 Jahren dort erlebt die Ermordung seines Vaters durch einen zaristischen Emigranten, seine Heirat mit Vera Slonim, die Jüdin war und wie er aus Petersburg stammte, die Geburt seines Sohnes Dimitri und die Veröffentlichung von insgesamt 9 russischen Romanen. In Paris aber, kurz vor der Übersiedlung in die Vereinigten Staaten, fasste er einen folgend schweren Entschluss.
My private tragedy is that I had to abandon my natural language.
Ich gab meine ursprüngliche Sprache, mein ewiges, unendlich reiches Russisch auf für ein zweitklassiges Englisch.
For a second-rate brand of English.
Doch diese private Tragödie, wie er es nannte, wurde ein Gewinn für ihn und für die größere literarische Öffentlichkeit. Wladimir Nabokov schrieb fortan alles, Romane, Kurzgeschichten, Essays, auf Englisch und wurde erst dadurch als Autor weltberühmt. 1940 also Amerika, europäisch geprägte Ostküste. Nabokov schlug sich dort als Literaturprofessor am Wellesley College und an der Cornell University durch, mit ironischer Distanz zu den in seinen Augen ziemlich ungebildeten Studenten. Die kleine Familie lebte bewusst nomadisch, entweder in Wohnungen anderer Professoren, die gerade auf Reisen waren, oder in Motels.
Ich habe mich selber so heftig, mit einer so empörten Kraft aus Russland herauskatapultiert, dass ich seitdem weiter und weiter gerollt bin.
Jedes Mal, wenn es ihm irgendwo gefiel, erinnerte sich Nabokov an das verlorene Zuhause. Sich woanders fest niederzulassen, erschien ihm wie ein Verrat. Ansonsten aber schrieb er. Schon in Paris war sein erster englischer Roman fertig geworden, »Das wahre Leben des Sebastian Knight«. Nun beendete er auch den größten Teil seiner Memoiren, sprich Erinnerung. Erst danach hatte er das Gefühl, wirklich in der neuen Sprache angekommen zu sein und machte sich an sein berühmtes Buch Lolita.
She was born a long time ago.
Sie wurde vor langer Zeit geboren, 1939 in Paris. Dadurch fuhr mich zum ersten Mal die Idee dazu.
In Paris wurde der Roman 1955 auch veröffentlicht. Einen Verleger im vielbrüderen Amerika fand Nabokov erst 3 Jahre später. Dass Lolita dort zum Skandal wurde, lag eben auch an den Umständen, meint Susanne Rohr.
Die zweite Hälfte der 50er Jahre waren gerade in den USA nun die Zeit, in der wirklich sehr gerungen wurde um Werte und auch um Anstand und um Sitte. Und unter der Decke war ja die Bürgerrechtsbewegung schon zugange. Es wurde aber noch unterm Deckel gehalten. Und just in dieser Zeit kam dann dieser Roman mit dieser Sprengkraft.
Und zwar wegen des Themas Kindesmissbrauch. Beschrieben aus der Sicht eines Erwachsenen, Humbert Humbert, der sich in das Mädchen Lolita verliebt, weise und ihm ausgeliefert. In einer 3-jährigen Irrfahrt schleppt er sie durch die Staaten, von Motel zu Motel, bis Lolita sich befreien kann, mit Hilfe eines anderen Päderasten. Humbert Humbert erschießt ihn und schreibt nun im Gefängnis seine Geschichte auf. Er erinnert sich, wie er seine Lolita wieder aufspürte, jetzt eine verheiratete, ungepflegte, schwangere 17-Jährige, Mrs. Dolly Schiller.
Bis ich geknebelt und halb erdrosselt bin, werde ich meine armselige Wahrheit herausschreien. Ich bestehe darauf, dass die Welt weiß, wie sehr ich meine Lolita liebte. Diese Lolita, blass und besudelt, mit eines anderen Kind unter dem Herzen, aber immer noch grauäugig, noch rußbewimpert, noch rotbraun und mandelweiß, noch Carmencita, noch mein.
Liebe, besessen, qualvoll, verboten, vernichtend, aber eben doch Liebe.
Der wahre Skandal dieses Buches liegt darin, dass er uns vor die Frage stellt, ist es möglich, dass ein Mann, der ein Kind sexuell missbraucht, es gleichzeitig über die Maßen liebt, also jenseits des Begehrens und der sexuellen Lust. Und das Zweite, wie schaffen wir das als Leser, einen kühlen Kopf zu behalten? Denn dieser Roman ist sprachlich so schön, das ist ein so vollkommenes Meisterwerk der Literatur, der ist so wunderbar, so zauberhaft und so großartig, dass man immer wieder auch da sich vorsehen muss, wie weit lasse ich mich einwickeln.
Eine Frage, die sich bei der Lektüre jedes Mal neu stellt, auch in leichtfertigeren Zeiten wie heute. Nabokov, damals von manchen Lesern misstrauisch beäugt, trat gerne mit seiner eleganten, weißhaarigen Frau Vera auf und machte auch dadurch klar:
Lolita ist ein Produkt meiner Fantasie.
Lolita is a figment of my imagination.
Ansonsten aber spottete er:
Stellen Sie sich vor, Sie wären Schriftsteller und ein Engel würde auftauchen und Ihnen sagen: Das ist ein wirklich guter Roman, aber jetzt müssen Sie ihn noch einmal schreiben, damit die Moral hineinpasst. Wissen Sie, was Sie dann tun müssen? Ihre Pistole holen und ihn erschießen.
Lolita machte Wladimir Nabokov reich. Anfang der 60er Jahre zog die Familie aus Amerika ins Schweizer Montreux, in eine Suite des luxuriösen Palasthotels. Abgeschirmt vor unerbetenen Besuchern widmete Nabokov sich dort seinen Leidenschaften. Der Schmetterlingskunde, von der er seit seiner Jugend besessen war und in der er es zu großer wissenschaftlicher Anerkennung brachte, und natürlich der Literatur. Nach Lolita war Pnin erschienen, ein völlig skandalfreies und von den Lesern überaus geschätztes Buch über einen kleinen, tapfer scheiternden Professor.
Ich liebe den Roman auch sehr. Natürlich auch, weil ich aus dem Hochschulmilieu komme und auch da, apropos Ironie, sehr vieles wiedererkenne, was er aufs Korn nimmt. Diese Aufgeblasenheit zum Teil von Akademikerinnen und Akademikern und das Selbstgerechte und die Hybris. Aber ich glaube, was den Roman auch attraktiv macht, ist, dass die Figur des Pnin, dass er so einen eher gnädigen oder liebevollen Blick auf diese Figur hat.
Im Gegensatz zu späteren Romanen wie Fahles Feuer und Ada oder des Verlangen, in denen Nabokov seine Figuren ziemlich demontiert. Aber auch da eine wunderbar geschmeidige poetische Sprache und seine bevorzugten literarischen Mittel und Themen. Eine ausgeprägte Ironie, ein fein verästeltes System von Hinweisen und Anspielungen, Reflexionen über das Schachspiel als Symbol der undurchschaubaren Winkelzüge des Schicksals, Erinnerung, der Weg in die dunkle Seite der menschlichen Seele und Liebe, ausgelöst auch durch die zu seiner eigenen Frau.
Oft erscheint im Innern meiner Bücher ihr Spiegelbild, hervorgezaubert durch irgendwelche rätselhaften Lichtreflexe.
Die Nabokovs waren in ihrer über 50-jährigen Ehe wie symbiotisch aufeinander bezogen. Vera, Partnerin in allem, nicht nur Sekretärin, Lektorin, Kritikerin, Chauffeurin, Schachspielerin, kümmerte sich zusammen mit Sohn Dmitri auch um den Nachlass, als ihr Mann am 2. Juli 1977 starb. Er war 78, sie überlebte ihn um 14 Jahre. Heute gilt Wladimir Nabokov unbestritten als einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, mittlerweile auch in Russland, in das er als Person nie zurückkehren wollte. Wirklich berühmt wurde er aber durch seinen auch mehrmals verfilmten Roman Lolita. Die Hamburger Professorin Susanne Rohr:
Es gibt Romane, und das ist eben allen voran Lolita, die einfach so vollkommene Meisterwerke sind, egal wie die Rezeption ist und mit welchen moralischen, ethischen und sonstigen Fragen, politischen, ideologischen, auch immer hier wieder operiert wird, das wird bleiben. Es ist sicherlich unterschiedlich, wie die anderen Romane zum Teil gesehen werden, aber ich denke, dass er ein Meister ist. Das sehe ich nicht, dass das jemals in Frage gestellt werden würde.
Doch schon früh in seinem Leben hatte Nabokov begriffen, dass alles flüchtig ist und das Helle umgeben von undurchsichtiger Finsternis. Mit diesen metaphysisch-melancholischen Gedanken beginnt er auch sein wunderbares Buch Erinnerung, sprich.
Der platte Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Obschon die beiden eineiige Zwillinge sind, betrachtet man in der Regel den Abgrund vor der Geburt mit größerer Gelassenheit als jenen anderen, dem man mit etwa 4.500 Herzschlägen in der Stunde entgegeneilt.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dum-Heitzmann an Wladimir Nabokov, der am 2. Juli 1977 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.